ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft. Heute Perspectives On Modern Liberalism.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISM Perspectives On. Mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur am ISM Campus in Stuttgart und dort ist auch mein heutiger Gast lehrend tätig, der Wirtschaftswissenschaftler und Nachhaltigkeitsforscher André Reichel. Er tritt hier immer dann im Podcast auf, wenn wir unsere lose Reihe zu theoretischen Fragen der politischen Ökonomie fortsetzen. Ab und an begegnen wir uns hier nämlich in den Fluren der ISM in Stuttgart und kommen dabei oft spontan zu neuen Ideen für eine Folge. Bevor ich gleich verrate, um was es sich heute dabei handelt, zunächst mal herzlich willkommen zurück hier im Podcast, André Reichel.
Ich freue mich sehr, Julian. Vielen Dank.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass du mal wieder, ich glaube zum dritten Mal schon hier zu Gast bist, denn wir haben uns heute einen, man könnte sagen, großen Brocken vorgenommen. Wir wollen nämlich über das Thema Liberalismus sprechen, genauer über die Krise des Liberalismus und darüber, inwieweit liberales Denken und der damit verbundene Freiheitsbegriff mit den Krisen unserer Gegenwart zusammenhängen und ob vielleicht auch ein zeitgemäßer Liberalismus uns wieder aus diesen Krisen hinausführen könnte. Ein großes Thema, wie gesagt, was wir uns da vorgenommen haben. Und beginnen will ich mit einem kurzen historischen Blick zurück, denn seit dem Ende der 1980er Jahre, als Fukuyama bekanntermaßen mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion das Ende der Geschichte ausrief, prägt ja der Liberalismus zumindest in Westeuropa und Nordamerika beinahe hegemonial das politische Handeln, sei es als emanzipatorischer Liberalismus von links oder als Wirtschaftsliberalismus von rechts. Und vermutlich auch aufgrund dieses Konsenses zur liberalen politischen Ordnung war während dieser Zeit der politische Diskurs meist auch nicht vom Dualismus von Liberalismus versus Totalitarismus geprägt, sondern eher von Gegensatzpaaren wie konservativ und progressiv oder autoritär versus demokratisch. Und ich glaube, wir brauchen zu Beginn des Gesprächs daher erstmal eine kurze Begriffssortierung. Was meint eigentlich Liberalismus und wie hängt dieser aus deiner Sicht mit den Begriffen des Progressiven und dem der Demokratie zusammen?
Ja, also Liberalismus ist eine Grundposition in der politischen Philosophie und fokussiert auf die Frage, was ist eigentlich die Stellung und die Rolle der Einzelnen gegenüber der Gesellschaft. Und die Antwort, die der Liberalismus hierauf gibt, ist, dass im Zentrum eigentlich die Freiheit des Individuums stehen muss, die Freiheit der Einzelnen und die Wahrung ihrer Rechte, vor allem auch in der Abwehr gegenüber staatlichen Zwängen. Damit wird also ein politisches Programm der Freiheit eigentlich begründet, also wo die Autonomie der Einzelnen, der Bürgerinnen und Bürger als höchstes Gut gesehen wird. Das ist der klassische Definition eigentlich von Liberalismus. Und das ist ein bisschen anders als Demokratie, auch wenn beides immer relativ gleichermaßen aufzutauchen scheint. Aber Demokratie, wenn wir den Begriff auch noch kurz klären, stellt sich eine ganz andere Frage. Da geht es nicht so sehr um das Verhältnis zwischen Einzelnen und der Gesamtgesellschaft, sondern da geht es um die Frage, wie organisieren wir Herrschaft in der Gesellschaft? Und die Demokratie beantwortet diese Frage mit Partizipation, mit Teilhabe von allen an der politischen Willensbildung. Und meistens kommt es dann eben auch, wenn wir jetzt zum Beispiel die Staaten in Europa anschauen oder die USA, kommt es eben in dieser Kombination der liberalen Demokratie, wo wir also eine partizipative Herrschaftsform haben, wo die Freiheit der Einzelnen im Vordergrund steht letzten Endes.
Da bleibt noch der Begriff des Progressiven. Das ist ja auch so ein Wesensmerkmal, was oft im Zusammenhang gebraucht wird mit dem Liberalismus. Also das Regressive oder das Konservative auf der einen Seite und der Liberalismus eher als progressive Bewegung. Ist das noch so oder würdest du sagen, da hat sich auch was gewandelt in der letzten Zeit?
Also beide Begriffe, progressiv und konservativ, gehören natürlich zu so einem Grundrepertoire, wenn man Politik beschreibt, aber beide Begriffe sind sehr vielschichtig. Der Begriff des Progressiven ist ja in ihm eingeschrieben, ist diese Vorstellung des Fortschritts, des Voranschreitens, eines Wandels in eine Richtung. Wir reden seit dem 18. Jahrhundert über Fortschritt oder den Fortgang von Gesellschaft. Und gerade im 19. Jahrhundert war das dann auch eine, wenn man so will, positive Projektionsfläche, wo wir in die Zukunft denken. Das heißt, Geschichte wurde nicht als etwas, was sich ewig wiederholt, ja, so die Sorge von Nietzsche, sondern Geschichte wurde aufgefasst als etwas Einzigartiges, das sich entfaltet und das die Zukunft besser besser sein kann als die Gegenwart oder die Vergangenheit. Und das ist so die Grundidee, wenn man so will, des Progressiven, also diese Veränderung und auch dieser Optimismus, was diese Veränderung letzten Endes angeht. Das Konservative demgegenüber, natürlich intuitiv sind wir da sofort bei der Vorstellung des Bewahrens. Und es gibt so eine, wenn man so will, Kernintuition des Konservativen, wo man eine bestehende Ordnung erhalten will, die dann als naturgegeben vielleicht oder natürlich entstanden auch aufgefasst wird, und dass man beim Konservativismus vielleicht eher auch eine gewisse Skepsis, was die Veränderbarkeit, vor allem die Steuerbarkeit von Veränderungen beinhaltet hat. Man muss aber auch sagen, dass der Konservativismus selber auch vielschichtig ist. So gibt es auch einen sehr, wenn man so will, prozessorientierten Konservatismus, wo Veränderungen natürlich akzeptiert werden, man aber eher, wenn man so will, das Prinzip Vorsicht anwendet, also Veränderungen sehr inkrementell, sehr schrittweise macht. Fast schon ein wenig wie Karl Popper, wenn man so will, der Erkenntnisphilosoph, also Stück für Stück die Welt verändert und nicht in großen Schritten vorangeht. Und da sieht man aber auch, dass sich vielleicht das Konservative auf der einen Seite und das Progressive manchmal auch berühren.
Ja, und jetzt haben wir, glaube ich, auch schon die wichtigsten Wesensmerkmale vom Liberalismus so ein bisschen gestreift, und wir können gleich, jetzt nachdem wir so eine terminologische Ausdeutung zu Beginn hier gemacht haben, zu den inhaltlichen Fragen kommen. Ein Begriff aber würde ich vorher gerne auch noch klären. Und zwar ist es ja im politischen Diskurs oftmals auch als strategische Kampfvokabel gebrauchte Formulierung, nämlich die des Neoliberalismus. Wie lässt sich der denn definitorisch abgrenzen vom ursprünglichen Verständnis von Liberalismus, das du eben auch skizziert hast?
Naja, so ganz abgrenzen lässt es sich natürlich nicht. Er entstand in den, oder der Begriff selber und die, wenn man so will, die Geistesgeschichte des Neoliberalismus beginnt eigentlich in den späten 30er Jahren, und zwar als eine Reaktion auf den Laissez-faire-Liberalismus des 19. Jahrhunderts. Man hat nämlich gesehen, dass das Nichteingreifen des Staates und das uneingeschränkte Spiel der Marktkräfte auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann, sondern dass man eben einen Liberalismus braucht, der versucht, das Marktgeschehen zu ordnen, sodass in der Tat gesellschaftlich optimale Situationen dabei herauskommen können. Und einer der Begründer des Neoliberalismus, zumindest in Deutschland und vielleicht auch in Kontinentaleuropa, ist zum einen Walter Eucken. Auf ihn geht ja auch, wenn man so will, die sogenannte Freiburger Schule zurück. Und dieser deutsche Spielart des Neoliberalismus als Ordoliberalismus, der dem Staat eine klare Aufgabe zuweist, nämlich Regeln des Marktgeschehens aufzustellen und zu verhindern, dass die Marktwirtschaft aus dem Ruder läuft und Ungerechtigkeiten produziert. Also insofern, historisch gesehen, ist es eigentlich eine Reaktion auf einen, wenn man so will, enthemmten Liberalismus gewesen.
Es ist interessant, dass diese Vokabel heute dann doch ganz wieder anders gebraucht wird und zunehmend eigentlich als eine Diffamierung von links benutzt wird, aber ursprünglich im Wortsinn dann offensichtlich eigentlich genau das im Sinn hatte, was heute dem Liberalismus vorgeworfen wird, nämlich so eine Art, ja, Widersteuerung staatlicher Seite auf einen enthemmten Kapitalismus.
Man muss aufpassen, es geht nicht um Steuerung des Staates, es geht um das Aufstellen von Regeln und Rahmenbedingungen für das freie Entfalten der Marktkräfte, nicht so sehr um das Lenken dieser Marktkräfte. Die Marktkräfte und auch die freie Betätigung der Individuen auf den Märkten sollte insofern nicht gehemmt werden, sondern sie sollte ermöglicht werden, aber eben auf eine Weise ablaufen, so dass keine übermäßigen Ungerechtigkeiten auftauchen oder dass der Markt sich selbst quasi ausschaltet, indem zum Beispiel mächtige Akteure entstehen, die dann als Monopolisten bestimmen können, was gemacht wird. Also es war nicht so, dass wir da einen dirigistischen Staat im Neoliberalismus sehen. Gegen den haben sich die Neoliberalen der Freiburger Schule oder auch im kontinentaleuropäischen Kontext immer gewehrt, aber eben durchaus als ein Staat, der klare Regeln festsetzt und dort, wo nötig, auch eingreift. Was passiert ist, ist vielleicht da nochmal ein Punkt, es gab durchaus eine Trennung aber, weil im amerikanischen Raum der Neoliberalismus sich ein wenig anders entwickelt hat. Er kam auch aus derselben Ecke eigentlich, aber dort wird der Neoliberalismus stark mit Friedrich August von Hayek und natürlich später Milton Friedman in Verbindung gebracht. Und diese waren deutlich skeptischer, was diese Regelsetzung des Staates eigentlich anging. Insofern lässt sich das vielleicht auch erklären, dass es so eine Zweiteilung gab. gab zwischen dem, was wir in Kontinentaleuropa unter Neoliberalismus oder dann eben im deutschen Sprachraum als Ordoliberalismus gesehen haben, und dann eine zurückhaltendere Ausprägung, was die Rolle des Staates angeht, in den USA und in Großbritannien.
Jetzt haben wir ganz schön viel definitorische Vorarbeit schon geleistet. Jetzt würde ich auch gerne zu den inhaltlichen Fragen auf die eingehen, die wir auch zu Beginn schon so ein bisschen gestellt haben. Mir scheint es nämlich interessant, dass, um auf den Begriff des Progressiven zurückzukommen, der ja auch ein Wesensmerkmal des Liberalismus darstellt, dass, wenn man den Liberalismus oder den Neoliberalismus im politischen Tagesgeschäft aktuell anschaut, dass dem immer auch was zutiefst Konservatives anhaftet. Besonders bei der Transformation hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft erlebt man die liberalen Stimmen doch eher als ein bremsendes Element. Oder wie beobachtest du das? Wie verhalten sich liberale Politik und Fragen der Ökologie aktuell zueinander?
Na, also das lässt sich vielleicht auch erklären anhand der Grundhaltung des Liberalismus, nämlich diese Wahrung der Freiheit und der Autonomie des Einzelnen. Und diese Grundgedanke war ja immer, dass man diese Freiheit verteidigen muss gegen einen meist übergriffigen Staat. Die Geschichte des Liberalismus beginnt ja eigentlich auch so im 17. Jahrhundert in England mit genau dieser Fragestellung: Wie stark kann der Staat eigentlich in die Bürgerschaft hineinwirken und eben nicht? Und ich glaube, das ist so etwas, wo vielleicht viele Liberale heute auch erstmal eine Abwehrhaltung haben, wenn zum Beispiel gesagt wird, aus Nachhaltigkeitsgründen, Klimawandel, Energiewende, Biodiversitätsverlust oder globalen Gerechtigkeitsfragen, müssen wir jetzt bestimmte Regulierungen treffen, die es vorher so nicht gab, die dann wiederum auch natürlich das Verhalten der Einzelnen beeinflusst. Und ich glaube, da schlagen eben bei vielen Liberalen die Alarmglocken an und man wird sensibel auf einmal. Was wird da eigentlich gemacht? Oder beziehungsweise was soll da gemacht werden? Und wie stark werden dann Maßnahmen eigentlich das individuelle Verhalten verändern? Und darf der Staat zum Beispiel das überhaupt?
Und die Frage, ob er das darf, hängt ja immer damit zusammen mit der Frage, darf er gewisse Freiheiten einschränken? Und da müssen wir vielleicht auch nochmal einen Schritt zurücktreten und grundsätzlich ja die Frage nach dem Begriff der Freiheit stellen, die dem Liberalismus eben zugrunde liegt. Was meint denn der Liberalismus, wenn er von Freiheit spricht? Was meint er in seinen historischen Ursprüngen, etwa bei John Locke, Adam Smith oder Kant im 17. und 18. Jahrhundert? Und was versteht der heutige Neoliberalismus unter dem Begriff der Freiheit?
Also ganz klassisch bedeutet natürlich Freiheit die Möglichkeit, ohne Zwang aus verschiedenen Optionen auszuwählen und eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, diese Zwanglosigkeit der Entscheidung, dass ich keinem äußeren Zwang unterworfen bin, sondern quasi die Entscheidung treffen kann, die ich möchte, und nicht quasi, weil mir meine Eltern, die Familie, die Gesellschaft, der Staat vorschreibt, was ich zu tun habe. Also diese ganz zentrale Funktion der Autonomie des Einzelnen. Das versteht man unter Freiheit, dass da keine Zwänge letzten Endes herrschen. Und diese Frage, warum die so akut wurde, das lässt sich auch wieder historisch natürlich zeigen. Du hast John Locke erwähnt und ich habe auch schon ein bisschen anklingen lassen, wenn wir ins 16. und 17. Jahrhundert zurückgehen nach England, da hatten wir natürlich genau die Situation, dass sich ein gesellschaftlicher Umbruch angedeutet hat, dass nämlich viele Einzelne aus der Bürgerschaft auf einmal ökonomisch sehr wohlständig und mächtig wurden, aber eben genau sich dann zum Beginn der Neuzeit die Frage gestellt hat, was ist eigentlich die Rolle des Königs und was ist die Rolle der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land? Das heißt, wie kommt man hier zu einer neuen Aufteilung von wirtschaftlicher und politischer Macht? Ja, das ist so ein bisschen die historische Kontext. Und in England war das eben der Konflikt zwischen Parlament und Krone, wo im Parlament eben der sogenannte Dritte Stand, also die Vermögen der Bürgerschaft, vertreten war gegenüber einem Adel, einem Monarchen, der ja auf Gottes Gnadentum letzten Endes basiert ist. Und hier hat der Liberalismus eine politische Waffe, eine Legitimation für diese neue Bürgerlichkeit, dass man sagen konnte, Moment mal, hier muss sich der Staat, vor allem in dem Fall der Monarch, zurücknehmen, weil es gewisse Naturrechte gibt, die John Locke im Übrigen, er war ja Calvinist, auch streng mit der Bibel begründet hat und damit eine Bewegung losgetreten hat, die in der Tat zu einer Neusortierung von Gesellschaft und wie man mit Individuen umgeht, dann letzten Endes geführt hat. Im Übrigen auch in England zunächst blutig mit der Glorious Revolution und später ja auch auf dem Kontinent in Frankreich genauso.
Und wie würdest du sagen, ist dieses Freiheitsverständnis von damals, spiegelt sich das noch wieder im Freiheitsverständnis heutiger neoliberaler Tagespolitik oder welches Freiheitsverständnis ist da aktuell das, was hochgehalten wird?
Ich denke schon, dass es natürlich große Kontinuitäten gibt. Also weil diese politische Frage der Freiheit des Einzelnen gegenüber einem Staat und die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung, die hat ja schon John Locke zusammen gesehen. Ja, deswegen war für ihn auch der Eigentumsbegriff so wichtig, vor allem das Privateigentum, das freie Bürger behalten konnten und wo der Staat nichts zu suchen hat, war also der Monarch nicht. Also insofern sehen wir da schon große Kontinuitäten. Was aber interessant ist, wenn wir vielleicht nochmal in die Historie gucken, und da hattest du ja auch gefragt, wir sehen in der Aufklärung ja auch, gerade bei Kant, auch eine bestimmte Perspektive auf Freiheit als einen ethischen Grundbegriff. Und für Kant war Freiheit insofern wichtig, weil das beinhaltet die a priorische Möglichkeit, moralisch zu handeln. Wenn man nicht frei ist, dann kann man nicht moralisch handeln. Ja. Nur wer frei ist, kann auch eine moralische Entscheidung treffen, kann zwischen gut und schlecht oder gut und böse unterscheiden. Und für Kant war quasi Moral und Freiheit aufs Engste verwoben. Das findet sich im Übrigen auch so bei Adam Smith letzten Endes, der genauso argumentiert hat, so ein Stück weit. Für ihn war dieses moralische Gefühl, das jeder hat, also die Sympathie für Mitmenschen, war für ihn so eine Grundlage des gesellschaftlichen Zusammenlebens, auch der wirtschaftlichen Tätigkeit im Übrigen.
Wenn man jetzt mal trotzdem von dieser historischen Perspektive zurück in die Gegenwart kommt, wenn man jetzt mal so eine neoliberale Idealvorstellung nimmt, zum Beispiel, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, unternehmerisch tätig zu sein und sich durch eine Gründung möglichst ohne staatlichen Eingriff selbst zu entfalten, dann wird ja recht schnell klar, dass diese Möglichkeit den einzelnen Mitgliedern einer Gesellschaft nicht im gleichen Maße offen steht. Man benötigt zum Beispiel ein gewisses Startkapital, um die oft ja irrentable Anfangszeit eines Unternehmens zu überbrücken. Und dieses Startkapital ist ja je nach sozialer Herkunft sehr unterschiedlich verteilt. Es existiert oder es existiert dann eben nicht. Heutige liberale Denker, etwa der Franzose Thomas Piketty, denken daher auch offen über Umverteilung nach. Wie siehst du das? Muss vor dem Hintergrund einer zunehmenden Ungleichheit bei der Vermögensverteilung ein moderner Liberalismus ein Stück weit auch ein interventionistischer sein?
Also jetzt sind wir natürlich in der Gegenwart angekommen und wir hatten vorher ganz kurz über den Kampfbegriff Neoliberalismus ja auch gesprochen, wie er uns seit den 1980ern oder 90ern entgegentritt. Und da versteht man eben ganz klar Deregulierung, Steigerung des Wettbewerbs, Globalisierung, vor allem das Thema Finanzglobalisierung, also Globalisierung der Finanzmärkte und auch eine Verringerung der Rolle des Staates durch Abbau von Bürokratie. Also all das ist, was wir heute ja unter Neoliberalismus eigentlich verstehen. Und das führt dann zum Beispiel zu solchen Ideen, die ja in Deutschland auch in den 1990ern und 2000ern unter so Schlagworten wie der Ich-AG zum Beispiel aufkamen. Also, dass alle eigentlich Unternehmer und Unternehmerinnen sind, wenn man so will, jeder seines Glückes Schmied und damit auch verantwortlich dafür. Und die Rolle des Staates ist von Liberalen heutzutage oder sagen wir in den letzten 30 Jahren ja vor allem darin gesehen worden, den Leuten eine gute Bildung und Ausbildung zukommen zu lassen, sodass sie dann auf Märkten sich betätigen können letzten Endes. Und wie es da nun mal so ist, Märkte selber haben ja kein eingebautes Instrumentarium für Gerechtigkeit. Sie haben ein Instrumentarium für Optimalität. Ja, das ist ja das, was die Ökonomen auch immer gerne sagen. Unser Marktgleichgewicht ist ein Optimalzustand. Ob der gerecht ist oder nicht, ist eine politische Frage. Aber genau deswegen wird dann Politik eben wieder wichtig, weil wenn das Marktergebnis eines ist, das wir als Gesellschaft als ungerecht empfinden, sei es jetzt zum Beispiel durch eine Ungleichverteilung von Vermögen oder einer permanenten Benachteiligung bestimmter Gruppen, zum Beispiel Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund, oder wenn das Marktergebnis permanent zum Beispiel ökologische Belastungsgrenzen überschreitet, dann ist natürlich in der Tat die Frage, zerstört sich dann ein so verstandener Liberalismus nicht am Ende selbst, wer da seine Grundlagen vernichtet? Und das ist aber etwas, wenn ich wieder zurückgehen darf, ganz kurz auf den Ursprung des Neoliberalismus in Europa und gerade auch in Deutschland, ja auch der Ausgangspunkt gewesen zu sagen, der Staat muss bestimmte Regeln setzen und die Rahmenbedingungen einhalten, indem sich dann das Wirtschaften abspült. Wenn man so will, bräuchten wir eigentlich so eine soziale Marktwirtschaft 2.0. Die gibt es ja mit dem Konzept einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft.
Kannst du die kurz skizzieren? Was ist das Wesen einer ökologisch fundierten sozialen Marktwirtschaft aus deiner Sicht?
Also vielleicht zur sozialen Marktwirtschaft selber. Soziale Marktwirtschaft meint ja, dass eine Marktwirtschaft nicht ihre gesellschaftlichen Grundlagen zerstören darf. Das heißt, dass man versucht, einen Ausgleich zu finden zwischen einer hohen Leistungsfähigkeit und einer guten Güterversorgung auf der einen Seite, aber mit Wettbewerbsrecht und einem Sozialstaat als Korrektiv für Fehlentwicklungen. Und eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft erweitert das eigentlich und nimmt neben den sozialen Fragen eben auch ökologische Fragen in den Blick. Also zum Beispiel, wie können wir im Rahmen einer Marktwirtschaft verhindern, dass negative Externalitäten, also Belastungen der Umwelt, die nirgendwo abgebildet sind im Marktprozess, zu minimieren oder gleich ganz zu verhindern, sodass wir innerhalb bestimmter Belastungsgrenzen weiter arbeiten können.
Ist mir ein bisschen abgeschweift eigentlich vom eigenen Thema des Liberalismus. Wir waren ja eigentlich gerade dabei, die Frage der Ungleichheit zu adressieren in der Gegenwart und wie der Liberalismus darauf reagieren kann. Es gibt ja eine sehr bekannte liberale Denkfigur, die auf dieses Ungleichheitsproblem verweist, und zwar der sogenannte Schleier des Nichtwissens des politischen Philosophen John Rawls. Sie basiert auf einer fiktiven Entscheidungssituation, in der oder die Einzelne einer Gesellschaft konzipieren soll, also der Einzelne soll die Gesellschaft konzipieren, ohne vorher zu wissen, mit welchen Eigenschaften und in welcher sozialen Lage er oder sie später Teil dieser Gesellschaft sein wird. Man weiß also nicht, ob man beispielsweise als Arbeiterkind oder ausgestattet mit einem reichen Erbe in diese Welt geworfen wird. Rawls zufolge ließe sich dadurch eine egalitäre Gesellschaft schaffen, in der sämtliche Partikularinteressen maßvoll zur Geltung kämen. Was könnten wir denn aus deiner Sicht heute noch aus solchen liberalen Gedankenexperimenten lernen?
Also zum einen ist natürlich dieses Gedankenexperiment, dieses Schleiers des Nichtwissens, auch eine Übung in Empathie, weil es besagt ja, stell dir vor, du hast keine Ahnung, wer du in dieser Gesellschaft sein wirst, ob du eine Frau bist oder ein Mann oder nicht binär, ob du jung, mittelalt oder alt sein wirst, ob du gesund bist oder ob du körperliche Beeinträchtigungen hast, ob du weiß bist oder nicht weiß. Also alle diese Dinge, die uns immer gleich so normal erscheinen, weil wir halt so geboren sind, wird hier quasi erstmal weggenommen. Versetz dich mal in ganz verschiedene Personen und dann überlege dir, welche Gesellschaft müsste existieren und welche Rahmenbedingungen müssten existieren, dass du dich, egal welche Person du bist, trotzdem wohlfühlen würdest dabei. Und er hat ja selber dann auch gesagt, es müsste eine Gesellschaft sein, in dem erstmal jeder natürlich den Zugang zu gleichen Grundfreiheiten hat, aber eben auch, dass die Positionen dieser Gesellschaft unter den Bedingungen von Chancengleichheit allen offen stehen. Und am stärksten begünstigt werden müssten eigentlich die Angehörigen der Gruppen, die sonst immer benachteiligt sind. Also durchaus ein sehr reiches Verständnis und auch eine interessante Gedankenübung, wie so eine Gesellschaft aufgebaut ist.
Jetzt ist aber in Zeiten von einer großen Fokus auf identitätspolitische Fragestellungen ein solches radikales, egalitäres Denken, was ja der Schleier des Nichtwissens letztlich ist, schon auch ein bisschen in Verruf geraten. Denn in der Identitätspolitik geht es ja oft nicht nur um das Austarieren von Partikularinteressen, sodass jeder am besten in dieser Gesellschaft seine Freiheiten nutzen kann, sondern auch um Fragen der Sichtbarkeit und des Empowerments von einzelnen gesellschaftlichen Gruppen, eben strukturiert zum Beispiel nach Ethnie, Geschlecht oder sexueller Orientierung. Inwieweit ist denn dieser identitätspolitische Zeitgeist aus deiner Sicht vielleicht auch mitverantwortlich für die Krise, die dem heutigen Liberalismus oft attestiert wird?
Bevor ich auf die Identitätspolitik eingehe, vielleicht noch eins zu Rawls. Es war nicht zwingend egalitär im Sinne von, dass alle gleich sind. Die Rawlsche Überlegung erlaubt natürlich Gesellschaften, wo auch Ungleichheiten da sind. Du könntest ja auch ein reicher weißer Mann sein und der will auch nicht zu viel Steuern zahlen. Das heißt, Rawls ist eher ein Plädoyer für Ausgleich. Nicht, dass dann eine egalitäre Gesellschaft letzten Endes da ist, aber eine Gesellschaft, wo wir mit den Ungleichheiten, und zwar in allen gesellschaftlichen Gruppen umgehen können und sie akzeptieren können. Also das ist mir noch wichtig. Es geht hier nicht um die Herstellung von kompletter Egalität. Bei Identitätspolitik, das ist eine interessante Thematik, die ja in den letzten Jahren vor allem auch so diskutiert wurde, wenn man gesagt hat, guckt mal, die extreme Rechte greift jetzt die ganzen Ideen von euch linken IdentitätspolitikerInnen auf und schlägt euch mit den eigenen Waffen. Ihr seid eigentlich schuld dran, dass wir in diesem Schlamassel sind, in dieser Unübersichtlichkeit, die wir heute vorfinden. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist, weil man muss auch eins bedenken, dieses Thema Identität, also das Bewusstmachen, dass man zu einem Kollektiv gehört und sich dann gegenüber Diskriminierungen, denen man ausgesetzt war, zu Wehr zu setzen, ist ja nichts, was jetzt erst seit 30 Jahren oder seit 20 Jahren diskutiert wird, sondern Karl Marx hat im 19. Jahrhundert eigentlich Identitätspolitik betrieben, weil er gesagt hat, der Schlosser oder die Waschfrau verstehen sich nicht als Proletarier. Wir müssen erst ein Klassenbewusstsein schaffen. Sie müssen sich erst identifizieren können als Arbeitende und damit auch ein Klassenbewusstsein schaffen. Und das war die Identitätspolitik 1.0. Das politische Programm war die Sozialdemokratie. Und die Debatte, ob das die Gesellschaft spaltet, die gab es im 1900 genauso. Deswegen hat Bismarck ja die Sozialistengesetze erlassen. Also insofern weiß ich nicht so genau, wie viel Schuld wir jetzt linker Identitätspolitik geben wollen. Vor allem, weil natürlich auch ein Programm des Liberalismus in der Form des Sozialliberalismus sehr wohl auch das Thema der kulturellen Diversität hat und der Freiheit in dieser kulturellen Diversität.
Jetzt würde ich gerne auch gegen Ende des Gesprächs schon von der einen großen Frage der Gegenwart vielleicht, nämlich der Identitätspolitik, auf die der Nachhaltigkeit umschwenken. Der Rechtsphilosoph Christoph Möller definierte 2020 in seinem Buch Freiheitsgrade Freiheit als eine, Zitat jetzt, Praxis der Ergebnisoffenheit, die Prozesse ermöglicht, von denen unklar sein muss, wohin sie führen. Dieses Element der Ergebnisoffenheit ist eigentlich auch ein Grund dafür, weshalb der Liberalismus und Nachhaltigkeitsdenken aus meiner Sicht oftmals in Konflikt geraten. Denn beispielsweise aus Sicht der Postwachstumsökonomie, einer Strömung, der du ja auch angehörst, ist ja völlig klar, worin das Ergebnis bestehen muss, nämlich einer Entwicklung hin zum Weniger im Sinne eines, ja, einer Konsumreduktion. Lässt sich dieser Widerspruch überhaupt irgendwie auflösen oder anders gefragt, ist sowas wie eine liberale Postwachstumsökonomie denkbar aus deiner Sicht?
Also ich glaube, am Anfang muss man immer festhalten, es gibt dieses Spannungsfeld, weil wir es bei vielen Aspekten, wo es um Nachhaltigkeit geht, eben auch mit natürlichen Systemen zu tun haben und damit auch sehr direkt mit Naturgesetzen. Und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, die Unordnung in einem abgeschlossenen System nimmt immer zu, mit dem kann man schwer in eine Verhandlung treten. Das heißt jetzt aber nicht, dass auf einmal wir in eine Zeit eintreten, wo der Liberalismus und diese Frage Freiheit des Einzelnen und was bedeutet das eigentlich und wie kann die gesichert werden, dass der nichts mehr zu melden hat. Weil welche Art der nachhaltigen Gesellschaft wir haben, auch welche Art der Konsum- oder Nicht-Konsum-Gesellschaft wir haben, das ist natürlich eine politische Frage und keine rein naturwissenschaftlich zu klärende. Also die Frage lautet eher, wie gestalten wir eine liberale Gesellschaft, also wo die Freiheit der Einzelnen tatsächlich noch was zählt und auch verteidigt werden kann. Wie bringen wir die in Einklang mit eben den Erfordernissen, die uns aus den multiplen ökologischen Krisen quasi zuwachsen? Und hier hilft zum Beispiel auch nicht auf Fortschritt nur zu hoffen, sondern hier ist in der Tat die Frage, wie wollen wir eigentlich letzten Endes leben? Und da, glaube ich, könnte es durchaus sehr interessant sein, wenn wir die Idee dieses autonomen Subjekts uns nochmal genauer anschauen, die ja im Kern dieses Freiheitsgedankens des Liberalismus auch steht. Und da gibt es eben eine interessante Vorstellung oder ein interessantes Konzept von Ivan Illich, dem österreichisch-amerikanischen Philosophen und Kulturkritiker. Illich hat in den 1970er Jahren den Begriff der Konvivialität aufgegriffen, der ja vor allem im französischen und spanischen Sprachraum eigentlich Verwendung fand, und hat unter diesem Begriff der Konvivialität tatsächlich versucht, so eine Ethik des technologischen Zeitalters auch zu schaffen. Ja. Für ihn war Konvivialität die Freiheit der Einzelnen in wechselseitiger Abhängigkeit mit allen Menschen und Nichtmenschen, wenn man so will. Und ich finde das sehr interessant, dass er dieses Thema Autonomie genommen hat, aber es problematisiert hat. Illich hat nämlich diese Analyse gemacht, hat in den 70ern gesehen, wir sind nicht autonom, wir haben keine Freiheit. In einer technologischen Gesellschaft, die völlig auf Fremdversorgung durch Märkte fokussiert ist, gibt es nur die Freiheit, die der Markt mir bietet, aber keine andere. Ich habe zwar 42 Käsesorten zur Auswahl, aber ich habe halt nur diese 42 Käsesorten, die im Supermarkt sind und sonst nichts anderes. Und ich muss dann halt das auswählen, was mir der Markt anbietet. Ich selber kann mir keinen Käse mehr machen, beziehungsweise es gibt niemand außerhalb des Supermarktes, der mir das anbieten würde. Ich mal ganz salopp gesprochen. Und für ihn war das eigentlich eine Verminderung der Autonomie. Er hat auch gesprochen, wir sind heteronom beeinflusst. Das heißt, wir werden von woanders beeinflusst. Und für ihn war eigentlich dann die Frage, wie steigern wir diese Freiheit wieder? Wie steigern wir die Autonomie? Wie gehen wir weg von dieser Heteronomie des Marktes hin zu einem autonomen Individuum? Und das hieß für ihn auch der Wiederaufbau von zum Beispiel sozialen Beziehungen zu anderen und die Realisierung der Autonomie mit anderen Menschen zusammen. Ja. Und das, finde ich, ist ein eigentlich spannender Gedanke zu überlegen, wie so ein Liberalismus, der konzentriert sich auf diese wechselseitige Abhängigkeit mit anderen. Ich glaube, das könnte ein lohnender Gedanke und auch ein lohnender Weg sein für einen in der Tat tauglichen Liberalismus für das 21. Jahrhundert.
Also vielleicht abschließend gesagt, ist also dieses Paar von Liberalismus auf der einen Seite und vielleicht auch so einer positiven Abhängigkeit mit unserer Umwelt, auch der nicht belebten Umwelt, kein Gegensatzpaar, sondern vielmehr so ein dialektischer Aushandlungsprozess, wo man immer wieder sich so sortieren muss und auch wieder verorten muss als Individuum. Mhm.
Ja, du hast ja Christoph Möller auch angesprochen und der hat ja auch gesagt, dass die Freiheit der Einzelnen nichts Naturwüchsiges sei, also kein Naturrechtsphänomen sei. Man kann die Freiheit nie losgelöst von der sie umgebenden Gesellschaft betrachten. Denn nur aufgrund dieser Umfeldbedingungen konnte Freiheit so konstruiert werden, wie man sie konstruiert hat. Und wenn wir jetzt eben diese Bedingungen erweitern und sagen, wir haben die menschliche Mitwelt und wir haben eine nichtmenschliche Mitwelt und die bestimmt eigentlich auch oder hilft uns auch, Freiheit zu erzeugen, dann glaube ich, haben wir da einen Ausweg aus dieser Debatte hier, das ungezügelte Freiheit der Individuen und da dann die Vernichtung der Welt halt. Wenn wir, glaube ich, so einen Fokus setzen, wir erzeugen diese Freiheit gemeinsam mit Mitmenschen und der nichtmenschlichen Mitwelt. Ich glaube, da haben wir in der Tat ein interessantes Fundament. Wie das dann ausgestaltet werden kann, wie das auch verrechtlicht werden kann in einer modernen Verfassungswesen, das wäre dann aber in der Tat eine ganz andere Frage.
Ich habe eh das Gefühl, wir könnten hier durchaus noch sehr viel länger über das Konzept Liberalismus und eine zeitgemäße Adaption seiner Konzepte sprechen. Aufgrund der Zeit müssen wir aber schon zum Ende kommen, aber ja, wer weiß, vielleicht bietet sich ja bald schon wieder ein Anlass für einen Besuch hier bei ISM Perspectives On. André Reichel war das, Professor für International Management und Sustainability hier an der ISM. Ich sprach mit ihm über die Frage eines zeitgemäßen Liberalismus. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und dass du mal wieder hier zu Gast warst.
Ja, ich danke dir, Julian, hat Spaß gemacht.
Eine neue Folge von ISM Perspectives On gibt es dann wieder am 22. April. Dann zu Gast ist der Wirtschaftspsychologe Daniel Thiemann, der über seinen Forschungsschwerpunkt Technostress sprechen wird. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dahin und macht's gut. Ciao.
Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für alle Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.